Hallo und herzlich willkommen bei Die Energiewende beginnt hier, einem Podcast der Energie AG der Grünen Seewetal. Ich bin Matthias und heute bin ich wieder zusammen mit Siki und Christoph. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo zusammen. Ja, und das heutige Thema liegt uns wirklich am Herzen. Photovoltaik. Also Strom aus Sonnenlicht. Wir reden heute über kleine und mittlere Anlagen für Wohnhäuser. Genau das, was für die meisten von euch da draußen relevant ist.
Und ich bin Christoph. Ich plane selber gerade eine PV-Anlage, bin also quasi euer Stellvertreter unter den noch nicht Solarbesitzern. Und ich habe jede Menge Fragen mitgebracht.
Bevor wir in die Technik einsteigen, möchte ich kurz auf etwas eingehen, das uns gerade alle beschäftigt, die weltpolitische Lage. Dazu müsst ihr wissen, dass wir diese Folge am 22. April 2026 aufzeichnen. Der Krieg im Iran und die Sperrung der Straße von Hormuz haben die Energiemärkte erneut erschüttert. Die Straße von Hormuz ist eine Meerenge im Persischen Golf und durch sie fließt ein erheblicher Teil des weltweiten Erdöls und Erdgases.
Genau. Wenn solch eine Route blockiert ist, steigen die Preise für fossile Energie fast automatisch. Und das spüren wir gerade alle. An der Tankstelle und beim Heizen. Wer jetzt eine eigene PV-Anlage hat, ist da schon ein ganzes Stück unabhängiger. Aber das ist nur die monetäre und versorgungstechnische Betrachtung. Viel wichtiger ist es aber, nicht zu vergessen, welches unendliche Leid den meist unbeteiligten Menschen mit einem solchen Krieg angetan wird.
Ja, meine Hauptgründe, warum ich jetzt eine PV-Anlage plane, sind, ich will nicht immer abhängig sein von Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Kriege, Preisschocks, Lieferengpässe.
Und dabei geht es nicht nur um das eigene Portemonnaie. Jede Kilowattstunde, die wir selbst mit der Energie der Sonne gewinnen, verdrängt eine Kilowattstunde aus fossilen Quellen. Das hilft dem Klima und dämpft die Nachfrage nach Öl und Gas, was langfristig auch die Preise stabilisiert. Also, es lohnt sich auf vielen Ebenen. Schauen wir uns das aber etwas genauer an. Fangen wir mit den Grundlagen an. Wie macht eine Solarzelle aus Licht Strom? Das klingt nach Magie, aber ist doch eigentlich ganz logisch, wenn man es einmal verstanden hat. Stellt euch vor, ihr habt ein dünnes Sandwich aus zwei Siliziumschichten. Silizium kennt jeder, das ist Sand. Ja, wirklich. Silizium ist der Hauptbestandteil von Quarzsand. In seiner reinen Form leitet es Strom kaum. Aber wenn man ihm bestimmte Fremdatome beimischt, das nennt man Dotierung, dann wird es elektrisch interessant.
Oha, jetzt scheint es wissenschaftlich zu werden. Dotierung. Erklär mal, was das genau ist.
Sehr gute Frage. Na, man nimmt das Silizium und mischt gezielt winzige Mengen anderer Atome hinzu. In einer Schicht nimmt man Atome, die einen Elektronenüberschuss erzeugen. Das ist die N-Schicht. N wie negativ. In der anderen Schicht nimmt man Atome, die einen Elektronenmangel erzeugen. Das ist die P-Schicht, P wie positiv. An der Grenzfläche dieser beiden Schichten entsteht dann ein elektrisches Feld, automatisch, ohne dass man irgendetwas dazu tun muss.
Und jetzt kommt das Sonnenlicht ins Spiel. Licht besteht aus kleinen Energiepaketen. Man nennt sie Photonen. Wenn so ein Photon auf die Solarzelle trifft und genug Energie hat, dann reißt es ein Elektron aus seiner Bindung heraus. Das freie Elektron ist dann im wahrsten Sinne des Wortes aufgeladen. Und das elektrische Feld, das wir gerade beschrieben haben, schubst dieses Elektron in eine bestimmte Richtung.
Genau. Und viele dieser freien Elektronen zusammen, alle in dieselbe Richtung gelenkt, das ist elektrischer Gleichstrom. Den zapfen wir dann über Metallkontakte an der Vorder- und Rückseite der Zelle ab.
Also Licht trifft auf Silizium, schubst Elektronen aus ihrer Bahn. Ein internes Feld sortiert diese und wir leiten sie ab. Das ist der Strom.
Ganz genau, perfekt zusammengefasst. Das nennt sich übrigens der photoelektrische Effekt oder kurz der Fotoeffekt. Albert Einstein hat für die Erklärung des Effekts 1921 den Nobelpreis bekommen. Es ist also buchstäblich nobelpreiswürdige Physik auf eurem Dach.
Was ich immer faszinierend finde, eine einzige Solarzelle liefert nur etwa 0,5 bis 0,6 Volt. Das ist kaum genug, um eine Leuchtdiode zu betreiben. Deshalb schaltet man viele Zellen in Reihe, eine nach der anderen. Und zusammen ergeben sie dann ein Modul, das zum Beispiel 40 bis 50 Volt liefert. Mehrere Module zusammen nennt man dann eine PV-Anlage. Schauen wir uns jetzt an, was eine PV-Anlage eigentlich alles braucht. Es sind im Wesentlichen drei Dinge: die Module, der Wechselrichter und die Verkabelung, die alles verbindet. Ein PV-Modul ist ein stabiles, wetterfestes Panel, oft etwa 175 cm mal 115 cm groß, also etwa 2 Quadratmeter. Aber auch kleinere Abmessungen sind möglich. Das Modul besteht aus mehreren Schichten. Oben ein spezielles Sicherheitsglas, darunter die eigentlichen Solarzellen, eingebettet in eine transparente Folie. Und unten eine schützende Rückfolie. Oder bei hochwertigen Modulen nochmals Glas. Ein modernes Modul leistet heutzutage typischerweise 450 bis 500 Watt, also circa 250 Watt pro Quadratmeter.
Meine Anlage zum Beispiel hat etwa 11 kleinere Module, ungefähr 380 Watt. Das sind nicht diese leistungsfähigsten, wie gerade von Sigi beschrieben, aber die Anlage ist langsam entstanden aus einer Balkonanlage. Da kommen wir später nochmal drauf. Also, das Ganze zusammen ergibt 4,2 Kilowatt. Und Sigi, deine Anlage?
Ich habe 30 Module auf dem Dach und komme damit auf knapp 14 Kilowatt. Bei mir reicht das, um fast ganzjährig den gesamten Haushaltsstrom zu decken. Und das dank des Speichers auch in den Nächten. Lediglich in den drei dunkelsten Monaten muss ich ein bisschen Strom dazu kaufen.
Jetzt kommt ein Begriff, den man kennen sollte. Der String. Das klingt englisch und bedeutet einfach Kette. Mehrere Module werden in Reihe geschaltet, wie Batterien, die man hintereinander gestapelt hat. Die Spannung addiert sich dabei. So kommen wir auf die Spannung, die der Wechselrichter braucht.
Wichtig dabei: alle Module in einem String sollten gleich gut in der Sonne stehen. Denn wenn auch nur ein Modul im Schatten liegt, und sei es nur durch einen Schornstein oder einen Ast, dann begrenzt es die Leistung des gesamten Strings. Das schwächste Modul bestimmt das Ergebnis, wie bei einem Seil, das an der dünnsten Stelle reißt.
Das bedeutet also, wenn ich auf einer Seite meines Daches Schatten habe, sollte ich die dortigen Module nicht mit den Modulen auf der anderen, der sonnigen Seite zusammenschalten?
Genau richtig. Moderne Wechselrichter haben deshalb oft zwei oder drei unabhängige Stringeingänge. Jede Seite bekommt ihren eigenen String und der Wechselrichter optimiert jeden String unabhängig. Das nennt sich MPPT, Maximum Power Point Tracking. Auf Deutsch: der Wechselrichter sucht immer den Betriebspunkt, an dem die Anlage am meisten Leistung liefert. Dabei werden Strom und Spannung so optimiert, dass das Produkt einen maximalen Wert erreicht.
Der Wechselrichter ist das Gerät, das den Gleichstrom der Module in Wechselstrom umwandelt, also in genau die Art von Strom, die aus eurer Steckdose kommt, 230 Volt und 50 Hertz. Ohne Wechselrichter kann man den Solarstrom nicht direkt nutzen.
Und noch etwas Wichtiges. Ein normaler Wechselrichter ist netzsynchron. Das bedeutet, er arbeitet immer synchron mit dem öffentlichen Stromnetz. Und wenn der Strom ausfällt, schaltet er sich automatisch ab, auch wenn die Sonne noch scheint.
Das klingt ja erstmal kontraproduktiv. Und warum macht er das?
Aus einem wichtigen Grund: Sicherheit. Wenn das Netz ausfällt, arbeiten Techniker daran. Wenn der Wechselrichter weiterläuft und Strom ins Netz einspeist, könnten die Techniker gefährdet werden. Deshalb ist das eine gesetzliche Vorschrift. Wer trotzdem bei Stromausfall autark sein möchte, braucht einen speziellen Wechselrichter mit sogenannter Inselbetriebsfähigkeit und natürlich einen Batteriespeicher.
Ich habe ja nur eine relativ kleine Anlage, aber einen größeren Speicher, sodass ich die überschüssige Energie im Speicher gespeichert werden kann. Der Speicher wird auch noch genutzt, um beim variablen Stromtarif in günstigen Zeiten den Speicher zu laden. Auch Sigi hat so einen großen Speicher und kann damit auch abends und nachts seinen eigenen Solarstrom nutzen. Aber darüber werden wir sicherlich noch berichten, wenn es um die Batteriespeicher geht.
Und im Frühjahr und Sommer brauche ich gar keinen Strom zu kaufen, sondern bekomme die von mir eingespeisten Überschussmengen sogar vergütet. Das gibt ein gutes Gefühl, wenn der Zähler quasi rückwärts dreht und die Stromrechnung zur Gutschrift wird.
Kommen wir jetzt zu einem Thema, das für sehr viele Menschen direkt umsetzbar ist. Auch für Mieter. Auch für Menschen ohne eigenes Dach, das Balkonkraftwerk. Ich habe selbst Erfahrung damit und kann sagen, es ist der unkomplizierteste Einstieg in die Solarenergie. Stecke rein, fertig. Wirklich, einfach so.
Ein Balkonkraftwerk, manchmal auch Steckersolar oder Mini-PV genannt, besteht aus 1 bis 4 Solarmodulen, einem kleinen Wechselrichter und einem Anschlusskabel mit Schokostecker. Man montiert die Module am Balkongeländer, an der Fassade, auf dem Garagendach oder auf der Terrasse und steckt das Kabel dann in eine ganz normale Haushaltssteckdose.
Und das ist wirklich legal? Das klingt ja fast so einfach.
Ja, vollständig legal. Und die Regeln wurden in den letzten Jahren deutlich vereinfacht. Heute gilt, die Gesamtleistung der Module darf 2000 Watt nicht überschreiten. Das sind ungefähr 4 Module. Und der Wechselrichter muss allerdings auf maximal 800 Watt begrenzt sein. Das ist die maximale Leistung, die ein Balkonkraftwerk in das Hausnetz einspeisen darf. Wer diesen Grenzen einhält, muss das Gerät nur noch im sogenannten Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmelden. Das geht online in ein paar Minuten. Eine Anmeldung beim lokalen Netzbetreiber ist nicht mehr erforderlich.
Und so kommt der Strom in eure Anlage. Das Balkonkraftwerk speist direkt in die Hausinstallation ein. Wenn die Sonne scheint und der Wechselrichter läuft, wird der erzeugte Strom vorrangig im eigenen Haushalt verbraucht. Erst wenn mehr produziert wird, als gerade verbraucht wird, fließt der Strom ins öffentliche Netz, ohne dass man das groß merkt.
Konkret bedeutet das, Kühlschrank, Router, Standby-Geräte, das alles läuft tagsüber komplett mit dem eigenen Solarstrom. Man spart damit vielleicht 200 bis 300 Kilowattstunden im Jahr und bei einem Strompreis von rund 35 Cent sind das 70 bis 100 Euro im Jahr. Nach wenigen Jahren hat sich das Gerät also selbst bezahlt.
Das hört sich ja alles ziemlich gut an. Was brauche ich denn als Mieter? Muss ich denn den Vermieter zum Beispiel fragen?
Gute Frage. Als Mieter oder Wohnungseigentümer in einem Gemeinschaftshaus braucht man grundsätzlich die Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft. Vor allem, wenn man das Gerät fest an der Fassade oder am Geländer befestigen möchte. Aber die gute Nachricht ist, seit Ende 2024 haben Vermieter keinen Freifahrtschein mehr, das einfach abzulehnen. Sie brauchen einen triftigen Grund und dieser ist selten gegeben.
Wer Hilfe braucht beim Kauf, bei der Anmeldung, im Umgang mit dem Vermieter oder beim Aufbau, der sollte sich Soli Solar Hamburg anschauen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der dabei hilft. Die organisieren Sammelbestellungen zu günstigen Preisen, bieten Aufbauschulungen an und unterstützen auch bei der Kommunikation mit Vermietern. Fast 1000 Balkonkraftwerke wurden schon mit Hilfe von Soli Solar realisiert.
Auch in Seevetal gibt es eine kleine Gruppe von aktiven Soli Solar-Unterstützern. Wir werden euch dazu noch eine E-Mail-Adresse in den Shownotes geben. Und wir werden auch noch ein Interview mit denjenigen führen, die in Hamburg Soli Solar gegründet haben. Eine ganz tolle Initiative ist das, was wir mit Energiewende von unten meinen. Die Webseite von Soli Solar Hamburg werden wir auch noch in den Shownotes bekannt geben. Kommen wir noch zum Thema Versicherung. Noch zwei kurze Hinweise dazu. In den meisten Fällen sind Balkonkraftwerke über der Hausratsversicherung mitversichert. Schaut einfach kurz in euren Vertrag oder fragt nach. Auf alle Fälle solltet ihr aber die Balkonkraftwerke bei der Versicherung anmelden. Zweitens zum Zähler. Wer noch einen alten Ferriszähler hat, das ist der, der mit dem drehenden Rad. Der kann erstmal weiterlaufen. Bei Überschusseinspeisung dreht der sogar rückwärts, was die Stromkosten natürlich am intensivsten senkt. Irgendwann kommt dann sicherlich einmal der Netzbetreiber und tauscht ihn gegen einen modernen Zweirichtungszähler aus. Dieses Rückwärtszählen, bei nebenbei bemerkt, wird in Holland komplett unterstützt, aber leider nicht bei uns. Kommen wir zu den Erfahrungen, die wir in der Praxis gesammelt haben. Ich fange mal an mit meiner Anlage. Die hat 4,2 Kilowatt. Das ist eine gute Größe für ein Einfamilienhaus. Ich heize mit einer sogenannten Luft-Wasser-Wärmepumpe. Im Sommer deckt die PV-Anlage einen größten Teil meines Energieverbrauchs ab. Was mich wirklich überrascht hat, selbst an bewölkten Tagen liefert die Anlage Strom. Nicht mit der vollen Leistung, aber sie produziert etwas. Es braucht also nicht immer nur knallenden Sonnenschein, um Strom zu erzeugen. Das Balkonkraftwerk hatte ich, bevor ich die große Anlage installiert habe. Ich habe es mit Halterung von Soli Solar am Balkongeländer montiert. Zwei Module, 800 Watt Wechselrichter, das war meine erste Erfahrung mit Soli Solar und mit dem Solarstrom. Es hat mich fasziniert zu sehen, wie sich der Stromzähler im Haus beim Sonnenschein einfach verlangsamt in diesem Fall.
Bei mir sind es rund 14 Kilowatt auf dem Dach, kombiniert mit einem 11 Kilowattstunden großen Batteriespeicher. Die Anlage und die dadurch mögliche Transparenz der Stromverbräuche hat unser Nutzerverhalten verändert. In den dunklen Wintermonaten, wenn an trüben Tagen der Solarertrag knapp ist, schalten wir große Stromverbraucher lieber erst dann an, wenn der Speicher schon genügend geladen ist. Im Frühjahr, Sommer und Herbst reicht der selbstproduzierte Strom sowieso dicke aus. Bezogen auf unseren aktuellen Strombedarf habe ich unsere Anlage absichtlich überdimensioniert. Sie soll auch künftigen Strombedarf der geplanten Wärmepumpe und eines Elektroautos noch gut abdecken können. Was ich in jedem Fall empfehle, schaut euch eure Verbrauchsdaten an, bevor ihr plant. Wann braucht ihr am meisten Strom? Habt ihr eine Wärmepumpe, ein Elektroauto? Das beeinflusst die Größe der Anlage und ob ein Speicher sinnvoll ist.
Und ich stecke gerade mitten in der Planung. Was mich am meisten beschäftigt, wie viel bekomme ich genehmigt? Passt mein Dach überhaupt, die Ausrichtung, die Neigung und lohnt sich ein Speicher von Anfang an? Ich merke, dass man das nicht an einem Wochenende planen und geschweige denn entscheiden kann. Aber ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, wo wir genau das durchgehen.
Genau, das nehmen wir uns für die nächsten Folgen vor. Planung, Förderung, Speicher, Eigenverbrauch optimieren. Heute war das erst der Anfang unserer Folgen zu den PV-Modulen. Das war Folge 1 unserer neuen Staffel zum Thema Photovoltaik. Wir hoffen, es ist einiges klar geworden. PV ist keine Raketenwissenschaft. Der Fotoeffekt ist verblüffend einfach, die Technik ist ausgereift und der Einstieg, zum Beispiel über ein Balkonkraftwerk, ist niedrigschwellend und niedrigschwellender als je zuvor.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an die E-Mail-Adresse ag-energie@grüne-sevetal.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Und wenn ihr in der Region Sevetal wohnt und euch austauschen möchtet, meldet euch. Wir sind keine Verkäufer, wir sind einfach drei Ingenieure, die ihre Erfahrung teilen.
Recht bald geht es weiter mit der Folge 2. Wie plane ich meine PV-Anlage richtig? Ausrichtung, Verschattung, Wirtschaftlichkeit. Bis dann. Und die Energiewende beginnt hier.